Willkommen zu dieser 230. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die ich gleich noch genauer vorstelle, wenn sie dann dran sind. Und bevor es losgeht, ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute vor allem Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir wieder zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Und dann findet ihr die Dolmetschfunktion unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste. Dort könnt ihr eure Sprache auswählen.
Also
At
ich
Europe
mache jetzt hier
Calling,
auf Englisch weiter. Wie immer bei Eurocalling könnt ihr Fragen stellen und Fragen der anderen Hochstufen wählen. Wir verwenden dafür eine App namens Slido. Der Link steht im Chat und stellt gerne dort Fragen und bewertet die der anderen, denn wir haben über 2300 Anmeldungen, 2500. Das ist die einzige Möglichkeit, dann genau die Fragen hier zu stellen im Webinar, die auch alle interessieren und die meisten. Ganz wichtig, bitte sagt euren Namen zu der Frage, schreibt es dazu. Es ist viel schöner, wenn ich nicht ständig anonymer Benutzer sagen muss. Und natürlich könnt ihr Fragen in beiden Sprachen stellen, Englisch und Deutsch. Wie immer wird Europolling auch aufgezeichnet. Wir sind bereits live auf YouTube als Podcast verfügbar und als Podcast. Und bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das war's für diese Service-Ankündigung. Wir fangen an. Als ich mich Mitte letzter Woche an unsere drei Gäste gewandt habe, war das so das Gefühl, dass was in LA los ist, das ist was ganz Großes, Wichtiges, vielleicht eine neue Phase im Widerstand gegen den Trumpismus. Und es war eigentlich ja unmöglich, irgendwas zu planen, weil so viel so schnell passiert. Aber gleichzeitig habe ich dann auch irgendwie gedacht, darüber nachgedacht, was Sie ja häufig gesagt haben, die globale Alt-Right, die Trumpisten, die Faschisten sind wirklich gut vernetzt und unterstützen sich gegenseitig, finanziell, strategisch, persönlich, weltweit. Und die Alt-Right, die Faschisten sind also global. Das heißt, wir als Teil des Widerstands gegen diese autoritären Rückschritte müssen uns auch vernetzen und global sein und uns unterstützen. Das heißt, wir müssen auch lernen von den Strategien, Erfolgen und Misserfolgen der anderen und uns global unterstützen. Und deswegen habe ich diese drei Gäste eingeladen: Nora Benavides, Marcy Shaw, Jakub Majmurek. Und in der ersten Hälfte des Webinars werden wir in deren Ansichten, Kommentare hören und dann in der zweiten Hälfte haben wir Fragen, können wir Fragen hören und Diskussionen. Dann beginnen wir direkt mit der Vorstellung und mit Nora Benavides. Sie ist eine Anwältin für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit in Los Angeles. Sie ist Direktorin für digitale Gerechtigkeit und Bürgerrechte bei der Denkfabrik Free Press und kämpft gegen Desinformation, Überwachung und Bedrohung des demokratischen Engagements. Sie ist eng in die aktuellen Proteste in L.A. angebunden. Und ich habe auch gehört, dass sie eine herausragende Rednerin ist. Darauf können wir uns also freuen. Bitte schön, Nora.
Thank you all. It's wonderful to be
Vielen
here.
Dank. Ich freue mich
It's
sehr,
such an honor. I
hier
do a
sprechen
lot of
zu
work
dürfen.
with
Das ist
the
wirklich
United
eine Ehre.
States
Ich
and
arbeite ja
United States
viel
and
mit
American
den
audiences,
USA,
and it's a
in den
wonderful
USA mit
opportunity
einem
to speak
amerikanischen
to a
Publikum. Und es
more
ist wirklich
global
eine
audience
schöne
about what's
Gelegenheit, ein
happening here in
globaleres
Los
Publikum zu
Angeles
haben und
and the
darüber
threats that
sprechen
we are
zu können, was
facing
hier
to democracy
passiert in
worldwide.
LA und die Bedrohungen, die
I'll
wir
start with a
sehen
little bit
gegen die
about
Demokratie
what we've
weltweit.
seen in
Ich
Los
fange
Angeles
an
and
mit
then
dem,
I'll
was
sort of
in
broaden
Los
out to
Angeles eben
consider how
gerade
this is not
passiert. Und dann
atypical,
möchte ich
nor
das
is this
erweitern und
surprising
mehr
given
dazu
what is
sagen, dass
happening around
es
the world
nicht typisch ist, aber
and
auch nicht
Trump's
überraschend
return to power.
angesichts der globalen Lage und der
About a
Tatsache, dass
week
Trump eben wieder
ago,
an der Macht ist.
protests
Vor
started
einer
cropping
Woche
up in Los
etwa
Angeles
haben
in
Proteste
response
angefangen
to
in Los Angeles
federal
in
agencies that
Reaktion auf
came to Los
Bundesagenturen,
Angeles
die
and other
nach
parts of
LA gekommen
California
sind und
to
andere
pick
Teile
up
Kaliforniens,
immigrants
um
who
da
are
eben
undocumented. The agency
Migranten,
is
die
called
keine
ICE,
Ausweispapiere haben,
Immigration and
aufzugreifen. Das,
Customs
diese
Enforcement.
Bundesagentur heißt
ICE
ICE,
has been
Immigration
rounding
Customs
people
Enforcement,
up,
Immigration Zollbehörde.
oftentimes taking
Die
groups of
eben
people
diese Leute
who
greifen
are
sie auf,
immigrants from
teilweise einfach
Central
Gruppen
America,
von Menschen, die
Mexico,
aus
and other parts
Mexiko,
of Latin
Mittelamerika,
America.
anderen Teilen
Their
Lateinamerikas
immigration
kommen.
status
Deren
sometimes questionable.
Immigrationsstatus ist
And the
dann
protests that
teilweise eben
began in Los
zweifelhaft.
Angeles were
Diese
in
Proteste
response
in
to
LA
and
waren eine
given the
Reaktion
public
darauf,
outrage
weil es
with the
einen
Trump
öffentlichen Aufschrei
administration's
gab,
pervasive weil eben die Trump-Verwaltung diese umfassende Deportationskampagne gestartet hat. Als er wieder ins Amt gewählt wurde, ins Amt gekommen ist, hatte er versprochen, dass er einen Weg finden würde für solche Abschiebungen. Und das ist aber sehr schwierig. Und die Zahlen, die Mengen an Menschen abzuschieben, die er versprochen hatte, muss er die Rechtsstaatlichkeit umgehen. Und die Menschenrechte, die eigentlich alle hier in den USA ja genießen, auch umgehen und meiden. Und deswegen waren viele Menschen wütend, als sie gesehen haben, dass wir unsere Verfassungsrechte, unsere Grundfreiheiten gemäß der amerikanischen Verfassung da mit Füßen getreten werden. Und die Reaktion der Regierung Trump war unglaublich aggressiv. Er hat die Nationalgarde Kaliforniens von Gavin Newsom, dem Governor Kaliforniens, gesetzt und gesagt, dass das für die Sicherheit und Ordnung sorgen würde. Und das an sich ist ja schon eine Lüge, kann ich nur sagen, und verzerrt die Realität. Denn die Proteste in L.A. waren hauptsächlich größtenteils friedlich. Auch wenn Schäden am Eigentum gab, dass man dann sagte, dieses Eigentum, Gegenstände sind wichtiger als Menschen, wichtiger als die menschliche Würde und der Schutz der Menschenrechte, das ist ja dann praktisch die Grundlage, das Argument der Verwaltung Trump. Das heißt, es gab eigentlich friedliche Proteste, das wurde dann aber immer aggressiver, dieser harten Reaktion, gewalttätiger. Journalisten sind dann auch angegriffen worden, als dann die Polizei in der Innenstadt Los Angeles dazukam. Und wenn Sie da die Bewegungen weltweit verfolgen, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass die Polizei und Regierung, wenn die übertrieben militarisiert reagieren, die Proteste häufig eskalieren statt zu deeskalieren. Das heißt, das provoziert zu mehr Gewalt und mehr Spaltung. Und das führt dann eben zu mehr öffentlichen Ängsten und weiterer Spaltung der Gesellschaft, gerade wenn wir Solidarität brauchen und wirklich verstehen müssen, was eigentlich vor Ort los ist, sehen wir, dass dann Journalisten mit Gummikugeln beschossen werden oder mit Tränengas besprüht, die sie weggezogen, weggezerrt werden, sodass sie nicht berichten können in der Nähe der Clashes zwischen eben der Polizei und den Protestern. So wird das gemacht. Und ich möchte darüber noch hinausgehen. In der letzten Woche, das war es ja nicht nur so in L.A., sondern diese Proteste gibt es jetzt überall in den USA. Solidaritätsproteste gegen diese Raids, gegen diese Razzien von ICE gab es überall im Land. Und gestern gab es eine große koordinierte Bewegung mit dem Titel die No Kings, keine Könige Rally, als Reaktion auf diese Geburtstagsmilitärparade, die Trump geplant hat mit Panzern und der militärischen Führung von allen möglichen Abteiligen, um so eine Parade eben durchzuführen in Washington D.C. zu anlässlich seines Geburtstags. Und das ist eben wieder eine sehr starke autoritäre Präsenz und ein Versuch, Macht zu konsolidieren. Und dagegen hat die Öffentlichkeit jetzt protestiert, ist zusammengekommen und gesagt, nee, nicht in unserem Namen. Das ist nicht das, was wir gewählt haben, sondern es ist diese Art von autoritärer Übernahme, die immer mehr an sich reißt, die Redefreiheit, die wegnimmt und die Rechtsstaatlichkeit, und man weiß dann gar nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Und Protester, die Demonstranten selbst werden ja gewalttätig gekämpft von der Polizei, von den Ordnungskräften, und die Journalisten im Land wissen gar nicht mehr, wie man das, wenn man darüber berichten kann, dann werden wir eben blind als Öffentlichkeit. Dann ist es schwierig, überhaupt eine gemeinsame Vorstellung von der Realität, ein Verständnis der Fakten zu haben und auch wirklich den tatsächlichen Feind zu identifizieren, nämlich diese autoritäre Übernahme. Aber die wichtigste Regel der autoritären Regimes ist natürlich die unabhängigen Medien anzugreifen. Maria Ressa hat das gut gesagt. Wenn man in der Demokratie das Herz reißen möchte, muss man die Fakten angreifen zuerst. Und genau das sehen wir hier. Das ist eine langfristige Entwicklung. In der ersten Regierungszeit Trump habe ich mitgemacht bei einer Klage gegen Trump, als er eben seine erste Amtszeit hatte. Das war auch erfolgreich. Und es ging darum, dass er bestimmte Journalisten rausgeworfen hat aus den Pressebriefings. Wenn er bestimmte Journalisten und dessen dann Fragen nicht wollte, hat er sie eben rausgeschmissen, sich ausgewählt, wer dabei sein sollte. Und das war 2018, 2019. Und jetzt denke ich, dachte, das ist fast die gute alte Zeit, wenn man sich anschaut, was jetzt los ist, so eben bestimmte Medienagenturen mit Klagen gedroht werden und Agenturen in der ganzen Regierung genutzt werden, missbraucht werden gegen Medienagenturen, die etwas sagen, was ihm nicht gefällt über die Wahlen. Er hat zum Beispiel DHS, die den Heimatschutzagentur genutzt, um Demonstranten zu bekämpfen, und das alles, um ein ganz bestimmtes Narrativ zu kreieren. Und das ist ein Narrativ, in dem die Redefreiheit nur denen gehört, die sich so benehmen, wie die Regierung es möchte, die kapitulieren. Das heißt, jetzt haben wir diese Proteste landesweit, bundesweit, für Solidarität, für Fortschritt und gegen diese Übernahme, gegen diese Konsolidierung der Macht. Und die Tatsache, dass hier eine kleine Gruppe von Menschen praktisch als Waffe genutzt werden. Wir haben noch zwei herausragende Redner. Ich könnte natürlich sehr viel mehr sagen, aber ich bin interessiert, von denen zu hören. Und bei den Fragen höre ich natürlich auch gerne und beantworte gerne etwas zu anderen Sachen, die wir hier vor Ort sehen, die Festnahmen, die Angriffe auf Journalisten und schlussendlich, was das eigentlich bedeutet für unsere Identität, unser Gefühl von selbst und die Angst, die jetzt viele haben, dass es Repressalien geben könnte. Sollte ich mich trauen, es auf den sozialen Medien zu posten, oder gerate ich dann ins Feuer? Das geschieht nur. Solche Fragen stellt man sich nicht in einer gesunden Demokratie, sondern nur in einer, die eben erkrankt. Das heißt, wir müssen die Bedrohung beobachten, eng zusammenarbeiten mit den Gemeinschaften, Journalisten schützen und einen neuen Weg finden und schaffen, in dem eben Freiheit ganz wesentlich ist. Ich freue mich auf das Gespräch und jetzt, glaube ich, übernimmt Marci.
Dankeschön. Das war wirklich ein wunderbarer Start in dieses ganz große, komplexe Thema. Und du hast auch schon gesagt, dass diese Protestveranstaltungen mit aber Hunderttausenden von Menschen eine Riesenbewegung geworden ist. Diese Proteste. Kundgebungen sind ja vielleicht doch auch der Beginn einer Wende, und darüber können wir sicherlich dann auch nochmal sprechen, also im ganzen Land. Ich habe auch gehört, dass es irgendwo was mit 11 Millionen gab, was berichtet wurde. Ich habe ganz viele verschiedene Zahlen vernommen, aber darüber können wir ja vielleicht nochmal sprechen. Ja, also wahrscheinlich mehr als in der Parade, die Trump organisiert hat. Jetzt möchte ich Marci das Wort erteilen. Sie ist Professorin für europäische Geistesgeschichte an der Yale-Universität und sie wird nun in die Monk School for Global Affairs an der Hochschule in Toronto wechseln. Sie beschäftigt sich mit Osteuropa und dem Totalitarismus, und sie ist gerade aus der Ukraine zurückgekehrt, hat da mit anderen zusammengearbeitet, und Marci hat die Entscheidung gefällt, nach dem zweiten Wahlsieg von Trump die USA zu verlassen. Und ich freue mich sehr, dass du auch hier dabei bist. Ich habe vernommen, dass du dich bereits aus Toronto hier eingeschaltet hast. Aber wir möchten natürlich auch gerne deinen Blick auf die Dinge und die Verknüpfung zu Osteuropa von dir vernehmen. Ja, danke schön, Max und Nora. Ich bin begeistert, dass ich von dir das alles gehört habe. Ich habe die ganze Woche natürlich immer an Los Angeles gedacht, habe mich immer gefragt, was ist da bloß los? Das ist wirklich auch sehr schwer, das das so nachempfinden zu können, wenn man weiter weg ist. Und mein Mann ist nach Philadelphia geflogen, genau als diese No Kings-Demos gelaufen sind. Und er hat gesagt, die Atmosphäre war ganz wunderbar. Vielleicht sollte ich einfach noch mal da beginnen, wo du gesagt hast, dass Journalisten gejagt werden vom Trump-Regime, dass sie aus dem Weißen Haus verjagt werden. Und das ist wirklich ganz, ganz schwierig, wenn Fakten angegriffen werden und verzerrt werden. Ich werde das jetzt nicht aus der rechtlichen Sicht betrachten wollen, sondern eher als jemand, der sich mit Geschichte und auch mit Philosophie befasst. Und ich würde sagen, man muss eine Unterscheidung kennen zwischen Wahrheit und Lüge. Sonst kann man einfach nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man hier so eine Grundlinie hat. Wenn man kein gemeinsames Verständnis mehr von der Wahrheit hat und auch nicht mehr empirisch die Wahrheit belegt ist, dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann wird es wirklich sehr unsicher. Und das ist auch das, was den Trumpismus jetzt auszeichnet und auch den Putin-Ära. Das ist wirklich eine Enthebelung von der Belegung von irgendwelchen Aussagen. Journalisten haben immer ein Interesse daran gehabt, empirisch auch die Wahrheit zu ermitteln. Und sehr viele kluge Kolleginnen und Kollegen haben das einfach meines Erachtens auch nicht ernst genug genommen. Und ich bin vielleicht etwas früher erschrocken und auch fast in Panik geraten. Nicht, weil ich klüger bin als meine Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach, weil ich so nah beobachtet habe, was in Russland und in der Ukraine passiert ist. Und ich glaube, dass es doch irgendwie schon verrückt ist, was in dieser Zeit des Neototalitarismus sich entwickelt. Ich habe das alles schon mal erlebt, als 2014 Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen panisch reagiert. Und ich muss sagen, ich bin schon in einer sehr merkwürdigen Situation. Ich bin keine amerikanische Anwältin. Und ich bin Amerikanerin, aber kein Amerikanist. Ich habe mich in meinem wissenschaftlichen Leben eigentlich immer auch für die Entwicklung in Osteuropa interessiert, habe slawische Sprachen gelernt, habe das also beobachtet. Ich habe mich ganz viel mit Europa und auch den ehemaligen kommunistischen Staaten in Osteuropa sehr intensiv auseinandergesetzt. Und erst in der letzten Zeit, als die Amerikanische Republik zusammengebrochen ist, habe ich jetzt so eine Art umgekehrte Rolle zugesprochen bekommen, wo ich Amerika den Europäern erläutere. Und das ist jetzt schon ein Witz der Geschichte eigentlich, dass ich dazu gefordert bin. Aber als dann diese neuerliche Invasion in der Ukraine stattfand, durch Russland natürlich, habe ich auch wieder versucht zu erläutern, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und das habe ich immer den Amerikanern versucht, näher zu bringen. Und wenn ich jetzt überhaupt noch irgendetwas anbieten kann, dann denke ich, wäre es eher so meine Wahrnehmung meines eigenen Landes. Und das auch durchaus durch die Brille von jemandem, der sehr viel im Archiv nachgelesen hat über die 30er Jahre und über die Hetzjagd, die da stattgefunden hat, die Reinigungswelle, die da losbrach. Und ich glaube, in der New York Times hat es neulich ein sehr gutes Streiflicht gegeben, wo die Russen sich darüber unterhalten haben, dass die Amerikaner überhaupt nicht das Vokabular haben, um zu beschreiben, was jetzt passiert unter Trump. Aber die Russen haben dafür Begriffe. Und ich glaube, da gibt es so ein paar interessante Ansätze, sowohl in Los Angeles als auch zu dem Zeitpunkt, als Mahmoud Khalil von der Straße genommen wurde, sozusagen von der Straße verhaftet wurde. Er war an der Columbia-Universität, hatte eine Green Card und er hat die Proteste mitgeleitet und er ist festgenommen worden, in eine Haftanstalt in Louisiana gebracht worden und dann hat ein Richter in New York gesagt, das geht nicht und da hat Trump sich einfach über die Entscheidung des Gerichts hinweggesetzt. Und wenn man jetzt dann darüber nachdenkt, wie da in Russland verfahren wird, wo also auch völlig unter Auslassung von irgendwelchen Ansprüchen auf ein faires Gerichtsverfahren Menschen in Haft genommen werden und verschwinden. Mahmoud Khalil wurde also festgenommen, er sollte deportiert werden. Und da fängt man dann auch an, darüber nachzudenken, wie man Menschen vor Antisemitismus stärker schützen muss. Ich bin selbst auch Jüdin, habe mich in dieser Form aber nie eigentlich richtig engagiert. Aber wenn man jetzt tatsächlich diesen zynischen Vorwand auch zulässt, um damit die Rechte anderer Menschen zu verletzen, dann haben wir wirklich ein Problem. Damit wird einfach die menschliche Moralvorstellung völlig auf den Kopf gestellt. Und als eine Historikerin und jemand, der jetzt auch die sowjetische Geschichte kennt und sich das russische Imperium genauer angeschaut hat, der wird den Begriff der Provokation kennen. Provokatia ist der Begriff im Russischen. Jakob wird das sicherlich sehr gut alles kennen und auch beschreiben können. Da wird eine Situation geschaffen, wo jemand sozusagen das befeuert, damit dann weitere exzessive Gewaltanwendungen vorgenommen werden können von den Machthabern. Und der Vorwand, dass man Jüdinnen und Juden schützen will, gilt mittlerweile dazu, dass man die Rechte anderer verletzt. Und damit wird dann willkürlich herumgespielt. Und das war so mein erster Gedanke, der bei mir aufkam in Bezug auf Los Angeles. Da laufen jetzt diese Proteste. Es wird Gewalt geben. Es wird auch natürlich Schaden angerichtet, Eigentumsdelikte verübt und so weiter. Und natürlich kann so etwas auch besonders befeuert werden, damit man dann exzessive Gewalt anwenden kann und die Nationalgarde oder auch noch Sondereinsatzkräfte in diese Situation hineinschicken kann. Und dafür gibt es eigentlich normalerweise überhaupt gar keinen Grund. Aber das provoziert natürlich weitere Gewalt und dann kann man auch das Kriegsrecht verhängen. Das war so intuitiv mein Gedanke mit meinem ganzen historischen Hintergrund aus Osteuropa. Also der Begriff Provokatia, Provokation ist auf jeden Fall so ein wichtiger Begriff, dann den schwarzen Peter irgendwo finden. Man findet einfach eine Gruppe, der man die Schuld zuweisen kann für etwas anderes, sodass man dann Gewalt zur Anwendung bringen kann. Und Stephen Miller hat es auch so dargestellt. Es ist so eine Art pathologische Obsession, dass man tatsächlich sich durchsetzen will unbedingt. Und dann möchte ich noch ganz schnell einen anderen russischen Begriff vorstellen, Priswol. Und den gibt es im Englischen überhaupt nicht, diesen Priswol. Heißt eigentlich Willkür. Willkür Aber in enger Verbindung mit so etwas wie Tyrannei und fast schon drohendem Terror. Man hat keine Ahnung, wer das nächste Opfer sein wird. Es ist wirklich das Gegenteil von der Rechtsstaatlichkeit. Und niemand fühlt sich mehr sicher und man weiß überhaupt nicht mehr, auf welcher Seite man sich aufhalten soll, um sicher zu sein. Alle ziehen sich zurück, alle senken den Kopf, alle versuchen unsichtbar zu sein, damit sie nicht das nächste Opfer sind. Man weiß ganz einfach nicht, wer als nächstes dran ist. Man sitzt vielleicht in einem Café und guckt sich mit Studenten irgendwie die Fragen für ihre Diplomarbeit an. Und plötzlich kommt jemand und greift einen auf. Und das ist etwas, was einfach sehr viel Angst und Verunsicherung verbreitet. Und dann kann ich vielleicht ganz schnell noch zwei andere Dinge einführen. Prodajnost, das ist so die Idee, dass alle Beziehungen transaktioneller Art sind und dass jeder einen Preis hat. Alles hat einen Preis. Die Trump-Regierung geht ja davon aus, dass Eigentum wichtiger ist als der Mensch. Das stimmt zu 100%. Und wenn Trump zu Zelensky sagt, dass er überhaupt nichts in der Hand hat und Zelensky sagt, wir spielen aber gar keine Karten und Trump sagt ihm dann, alles ist aber ein Spiel und jeder setzt eben was, dann ist das so eine Einstellung. Die Prodajnost, also die Käuflichkeit und Verkäuflichkeit, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das hat natürlich auch was mit den Charakterzügen dessen zu tun oder der Personen zu tun, die alles käuflich finden. Das hat dann mit Menschenwürde überhaupt nichts mehr zu tun. Und Trump lebt also in dieser Welt der Prodajnost, wo es nur solche Beziehungen gibt, die transaktioneller Art sind. Moral gibt es dabei überhaupt nicht mehr. Und das versteckt er überhaupt nicht mehr. Das ist ganz offen, wird es von ihm praktiziert. Da macht er ein Riesenabendessen und mit Menschen, die seine Kryptowährung gekauft haben. Aber das ist eben etwas, was in Russland schon in den 90er Jahren entwickelt worden ist. Und das war dann ein System, was sehr geradlinig diese Beziehungen so aufstellte. Und das war sicherlich kein ehrbares System mehr, aber der Staat wurde so eben komplett zusammengehalten. Und da gibt es auch ganz brutale Strukturen, die ganz deutlich erkennbar wurden. Das wurde überhaupt nicht mehr mit irgendwelchem Ziergut versehen. Und das ist jetzt quasi die Technik von Trump. Er konfrontiert einen ganz direkt und offensiv damit. Da wird überhaupt nichts versteckt. Es geht einfach darum, das, was man womöglich verstecken würde, zu legitimieren. Und das ist also der ganze Machtmissbrauch und die Umkehr der Fakten. Das ist wirklich flagrant. Wir erkennen es alle. Aber das ist quasi etwas, wogegen die Amerikaner erst noch eine Abwehr finden müssen. Und das muss man wirklich mit ganz offenen Augen und Ohren verfolgen.
Ja, ganz toll, wichtige Punkte. Wir werden bestimmt auch ein paar davon auch in der Diskussion eingehen. Und es gibt ja auch ein ganz tolles New York Times Video von Marcy Shaw mit noch zwei anderen Rednern, die auch nach Kanada umgezogen sind. Und da sind diese Punkte auch angesprochen. Da habe ich nämlich diese russischen Begriffe aufgegriffen. Das ist auch schon interessant, dass man gar keine Wörter in der eigenen Sprache hat, Begriffe, um das zu bezeichnen. Das ist nicht wichtig, das wollen wir auch gleich noch aufgreifen. Aber jetzt schlage ich damit die Brücke zu Jakub Majmorek. Er ist ein bekannter polnischer Publizist, Filmexperte und Essayist, der regelmäßig viele Zeitungen publiziert, einschließlich Kritiker Politikner. Und Macht auch Webinare, ist erfahrener Beobachter der politischen, europäischen und US-amerikanischen Politik und hat sich in letzter Zeit vor allem mit der Rolle der Männlichkeit in politischen rechtsgerichteten Bewegungen in den USA beschäftigt. Und beim letzten Mal haben wir uns begegnet in einem Webinar von Compact, einer der, der größten politischen Bewegungen in Deutschland. Und das war tatsächlich das Wochenende vor der Wahl im November. Da hatten wir eben ein Podium und da ging es um den Erfolg der polnischen Wahlen, wo eben die extreme Rechte rausgewählt wurde und man hat da eben eine Wende hinbekommen. Dachte man, jetzt stehen wir an diesem Punkt, viel passiert in den USA, viel in Polen und da kann man eben über Erfolge und Niederlagen sprechen in der Bekämpfung dieser extremen Rechte aus polnischer Sicht. Jakob, bitte. Dankeschön. Danke auch an Nora und Marci. Das waren ja sehr interessante Beiträge. Und jetzt die polnische Perspektive, die hängt natürlich eng zusammen mit der amerikanischen. Denn das, was jetzt in den USA passiert, beobachten wir sehr genau in Polen. Die polnische Politik, gerade der Rechten, ist eine Art lokale Franchise von der amerikanischen Bewegung. Nach der Wiederwahl von Trump gab es ein paar Mitglieder der PAS, der Law and Justice Partei, die angefangen haben, Donald Trump zu singen. Das haben wir noch nie gehabt bei einer US-Wahl. Und auch rechte Politiker, zum Beispiel Dominik Chaczynski, Mitglied des Europäischen Parlaments, hat auch tatsächlich polnischstämmige Amerikaner aufgefordert, für Trump zu wählen. Und Karol Nawrocki, auch Teil der Law and Justice Partei. Diese Partei ist ja jetzt eine Art lokales Franchise der Bewegung Make America Great Again. Und der ist auch in der Kampagne in den USA gereist, hat Trump getroffen im Weißen Haus und vor der zweiten dem zweiten Wahlgang hat die PIS eine Art Superkonferenz in Polen ausgerichtet und Kristi Noem, die Heimatschutzministerin der USA, nach Polen gekommen. Sie war auch bei den Eskalierungen in LA beigetragen. Sie hat getroffen, Roski, und hat seinen Gegner einen Sozialisten genannt. Ich denke, so etwas ist noch nie vorgekommen, dass ein Mitglied des amerikanischen Kabinetts so offen einen Kandidaten der Wahl unterstützt und gegen den anderen sich aussprechen sagt, der sollte nicht gewählt werden. Nawrocki ist auch von anderen MAGA-Mitgliedern, Cory Lewandowski, unterstützt worden, Maxi Thurmond und eben die anderen üblichen Verdächtigen der MAGA-Bewegung, die bei der Konferenz dabei waren, haben sich ähnlich geäußert. Das heißt, die polnische Rechte, wie gesagt, ist ein lokaler Zweig, eine Zweigstelle der MAGA-Bewegung. Viele glauben dann, ja, diese Verbindung mit Trump wird die polnische Rechte nicht schaden. Die polnische Gesellschaft ist da ja sehr russlandskeptisch und Trump hat eine bestimmte pro-russische Haltung. Wir haben keine starken pro-russischen Parteien in Polen. Die Trump-Politik kann man ja schon als anti-ukrainisch-pro-russisch betrachten und man ging davon aus, dass das der polnischen Rechte nicht schaden würde, beziehungsweise dass es hier schaden könnte, aber es ist bisher nicht eingetreten. Die polnische Rechte wird immer offener Ukraine skeptisch, wenn nicht Ukraine feindlich. Bringt immer mehr Argumente gegen die Ukraine und folgt da den Argumentationen, die auch Trump anführt in der politischen Praxis. vor 2 Jahren wäre das noch als Ketzerei bezeichnet worden von der polnischen Rechte, was da heute hoffähig ist. Und wenn wir uns das anschauen, was in den USA gerade los ist, da können wir uns vorstellen, was in 2 Jahren bei uns vielleicht los ist. Denn dann haben wir wieder Parlamentswahlen in 2 Jahren. Und wenn wir uns die politische Landschaft jetzt anschauen, dann deutet das doch darauf hin, dass es genau das Gleiche ist wie in den USA letztes Jahr. In den letzten 5 Jahren in den USA, also 2020, hat Trump es ja geschafft, mehr Stimmen zu bekommen als 2016, aber die Demokraten haben es geschafft, eben Wähler zu mobilisieren und die Wahlen zu gewinnen. Das Wählerkollege und die Wahlen insgesamt. Aber dann kam es zu einer Demobilisierung, Enttäuschung dieser demokratischen Gemeinschaft mit der Verwaltung von Biden. Und Kamala Harris war ja dann eben sozusagen diejenige, die dann gegen Trump angetreten ist. Und Trump hat es aber geschafft, sie zu schlagen und mehr Stimmen noch zu bekommen als 2020 und 2016. Und wir haben das Gefühl, dass das, was wir jetzt in Polen haben, genau das ist, wie 2020 in den USA war. Und 2027 in Polen wird dann vielleicht 2024 in den USA entsprechend. Und die Law and Justice Partei, diese populistische rechte Partei, das ist eigentlich unsere lokale MAGA-Partei, wird dann wieder vielleicht an die Macht kommen. Und das wird genauso schlecht oder schlimmer noch sein als in ihrer ersten Amtszeit 2015 bis 2023. Das waren 8 Jahre. Es wird noch schlimmer sein als die zweite Amtszeit von Trump. Gut, die hat jetzt erst angefangen, da kann noch einiges passieren. Man sieht ja schon, dass diese zweite Amtszeit sehr viel extremer und schlimmer ist als die erste Amtszeit von Trump. So wird es auch bei uns sein. Und in den 4 Jahren unter Biden hat das Justizministerium auch versucht, Trump zur Rechenschaft zu ziehen für die vielen Vergehen, die er begangen hat als Präsident und während der Wahlkampagne. Aber das war nicht von Erfolg gekrönt, sondern sie haben damit Trump nur wütend gemacht und einen Teil seiner Anhänger. Und ich denke, jetzt ist es ähnlich in Polen. Sieht ähnlich aus bei uns. Jetzt versucht man, Law and Justice Politiker zur Rechenschaft zu ziehen. Das, was sie getan haben in ihrer Amtszeit, Korruptionsfälle und so weiter. Aber es zeichnet sich bereits ab, dass es da keine Erfolge geben wird, vor keine Urteile bis zu den nächsten Wahlen. Da wird niemand ins Gefängnis kommen. Wahrscheinlich. Da schuldig gesprochen. Und diese Versuche, sie dann zur Rechenschaft zu ziehen, macht die populistische Rechte nur wütender. Und dann werden sie einen ähnlichen Kurs einschlagen, wie wir es in den USA jetzt sehen, in der Politik der Trump-Verwaltung. Ja, diese Ansicht verfolgt, dass man die Justiz missbraucht hat, um sie zu zerstören und dass das ganze System also komplett überholt werden muss. Ich befürchte, dass so etwas in Polen auch eintreten kann, wenn die PiS die Wahlen gewinnt, gerade wenn sie wieder an die Macht kommen sollten, mit noch weiteren, noch extremistischeren Parteien. Denn bei den Präsidentwahlen in Polen 2025, im Mai und Juni, da ging es ja nicht nur darum, dass die Kandidaten, die PS unterstützt hat, Kristi Noem auch unterstützt hat, andere MAGA mit Mitglieder, sondern es ist auch auffällig, dass die extrem rechten Kandidaten noch zur Rechten von Karel Nawrocki gemeinsam mehr als 20% der Stimmen bekommen haben. Es war Vladimir Mensen, das ist eine Art maskenartiger Kandidat, der sagt, alle Regierungsausgaben abschaufen, deregulieren und Bitcoin nehmen. Der hat 15% der Stimmen bekommen. Und Jadot Brown, offen antisemitisch, anti-ukrainisch. Und sagte, er sei Monarchist und sei gegen die Demokratie, hat über 1 Million Stimmen bekommen auch. Also seine Art explosive mehr Unterstützung für die extreme Rechte. Und um jetzt zum Ende zu kommen, ging ja noch um dieses Männlichkeitsmodell als Problem. Und das ist sehr interessant. Vor 2 Wochen habe ich ein Interview geführt mit Wojciech Schmier, Professor für Männerstudien an einer Universität in Polen, und hat letztes Jahr ein interessantes Buch veröffentlicht über die kulturelle Geschichte der polnischen Männlichkeit, Maskulinität im 20. Jahrhundert. Und Andrzejewski, Sextherapeut, Psychotherapeut, mit Männern arbeitet, die eben mit Schwierigkeiten zu ihm kommen. Und beide haben gesagt, diese Wahlen jetzt waren eine Art Wettkampf zwischen denen, die sozusagen das attraktivste Männlichkeitsmodell, den attraktivsten Männlichkeitsarchetyp dargestellt haben. Nawrocki hat sich eben als übermännlicher Kandidat dargestellt. Hat Rocky den Soundtrack gespielt, als er auf die Bühne gekommen ist das erste Mal. Hat auch betont eben, dass er Boxer war oder ist. Er hatte Wettkämpfe geboxt früher und auch in sozialen Medien stellt er häufig Videos von ihm ein, wie er eben läuft oder boxt im Fitnessstudio. Und hat auch regelmäßig die Männlichkeit seines Hauptgegners, Rafael Schakowski, in Frage gestellt und hat dann zum Beispiel auf den etwas eingestellt. Von einer Seite sieht man ihn boxen und Schakowski sieht man bei einer Gay Pride Parade mit einer Regenbogenflagge. Also diesen Kontrast hat er dargestellt und herausgestellt, und ich glaube, das hat die polnische Rechte von der amerikanischen Rechte gelernt und übernommen. Diese Ressentiments der Männer auszubeuten und aufzubauen. Die polnische Rechte, Nawrocki war damit sehr erfolgreich in der Kampagne. Er hat auch zugegeben, dass er Fußball-Hooligan war früher und auch illegale Prügeleien mitgemacht hat. Und seine Kampagne hat das in einen Vorteil umgedreht. Es sind jetzt harte Zeiten. Was für eine Art Präsident brauchen wir, haben wir gesagt. Brauchen wir einen echten Mann, der auch keine Angst hat, auch physisch sich zu schlagen? Oder wollen wir einen Präsidenten, der eben sehr feminin und weich ist? Und da hat die Öffentlichkeit für Nawrocki gestimmt.
Dankeschön. Jakob, wahrscheinlich könnte man da noch sehr viel weiter drüber berichten und man könnte ein Webinar von 3 Stunden daraus machen, aber ich möchte da ansetzen, wo Jakob aufgehört hat. Was 2023 passiert ist, war ja die große Koalition mehrerer Parteien, die Parlamentswahlen gewann, und dadurch wurde die Rechte quasi an den Rand gedrängt. Und in der Biden-Koalition war das auch so, dass viele sich dahinter vereint haben. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das im letzten Jahr nicht mehr so entscheidend gewesen. Wie wichtig sind große Koalitionen, um die extreme Rechte loszuwerden? Sehen Sie da eine Verbindung, Sie alle? Und die Frage würde ich auch Nora stellen, dass man also solche Koalitionen aufbaut und sie vielleicht vergrößert und noch wirklich verstärkt. Nora, ich glaube, Marcy hat etwas gesagt, worüber ich auch sehr häufig nachdenke. Die USA haben einfach keine Sprache, keine Worte, um das zu beschreiben, was hier überhaupt passiert. Und wenn ich Schulungen mache für die DemonstrantInnen und die JournalistInnen, dann glaube ich schon, dass es eine große Herausforderung ist, für alle genauer zu beschreiben, was tatsächlich die Bedrohung ihrer Bürgerrechte sind und was Totalitarismus tatsächlich ist und darstellt. Also viele verweigern sich dem noch, wollen da auch nicht hinschauen, verstehen es nicht. Viele sagen mir sogar, du bist verrückt. Oder sie sagen, ja, das ist total deprimierend. Und dann sagen sie, naja, das kann da irgendwo passieren, in den Philippinen, in Ungarn, in Polen, aber hier kann so etwas überhaupt nicht passieren, sagen mir die Leute. Und das ist etwas, was wir hinterfragen müssen. Es gibt schon eine wachsende Solidarität. Und ich wähle diesen Begriff sehr bewusst. Denn die Gruppen, die im März angegriffen wurden, die Studierendengruppen, die haben für palästinensische Rechte und Freiheiten und für Würde demonstriert. Und jetzt sind es die Gruppen, die eine Enthumanisierung der Immigrantinnen aus Lateinamerika nicht hinnehmen wollen. Wenn es nämlich die heute sind, dann können es wir morgen sein. Und das ist ganz schwer nachzuvollziehen für die Amerikanerinnen und Amerikaner, weil sie das einfach so sehen. Ja, das kann da irgendwo, ganz woanders kann das passieren. Das könnte aber auch woanders in den USA passieren. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie verstehen, dass sie doch irgendwie alle miteinander verbunden sind. Wenn heute Abend eine bestimmte Gruppe angegriffen wird, dann könnten sie morgen kommen und mich angreifen wollen. Und das ist so eine öffentliche Bewusstwerdung, die da im Gang ist. Der Senator Padilla wurde ja abgeschmettert, als er in einer Pressekonferenz eine Frage stellen wollte und etwas hinterfragen wollte. Und viele haben mich angerufen und haben gesagt, jetzt bin ich aber wirklich geschockt und ich bin so entsetzt darüber, das ist das Ende der Demokratie. Und ich finde das irgendwie unheimlich positiv, dass jetzt so viele Menschen in den USA sagen, das ist nicht richtig. Und man kann wirklich auch nur immer wieder sich versuchen klarzumachen, wie Information verwendet wird als Waffe gegen uns. Die USA sind sehr verletzlich wegen der Desinformation, wegen der Vorenthaltung von faktischen Informationen. Und das ist auch oft der Vorläufer von politischer Gewalt. Wir haben am Samstag auch die Schüsse gesehen und das Töten von Angriffen von einem Senator in Minnesota. Das ist wirklich ein physischer Angriff, etwas Fassbares, nachvollziehbar, begreifbar und schockierend. Wir müssen den Menschen auch etwas Klares in die Hand geben. Wir können nicht sagen, wir wollen den Autoritarismus bekämpfen oder den Totalitarismus. Wir brauchen alle die Werte, an denen wir uns orientieren können, an der Freiheit, an unseren Grundrechten, an unserer Menschenwürde. Und wir müssen auch tatsächlich Farbe bekennen, auch wenn wir erstmal etwas davor zurückschränken. Wir haben alle gewisse Befürchtungen, aber wir können nicht einfach abwarten, bis wieder die Hoffnung sich am Horizont abzeichnet. Jetzt müssen erstmal Aktionen erfolgen, damit die Hoffnung sich dann wieder einstellen kann. Und da müssen wir alle zusammen sein. Und du hast auch geschrieben, dass du draußen die Hubschrauber hörst, dass also diese Überwachung diese Präsenz doch sehr spürbar ist. Also ich möchte noch mal kurz drei Fragen aufrufen. Wir haben nämlich kaum noch Zeit. Die erste Frage lautet, und ich glaube, das ist eine, die ich mir auch gestellt habe. Wie weit hängen die aktuellen Entwicklungen von Trump ab? Würde ohne ihn diese ganze Bewegung auseinanderbrechen? Marcy, vielleicht könnte dazu etwas sagen oder dann auch Nora. Wie seht ihr das? Wie kann man Trump stoppen oder den Trumpismus? Und wie viel Bedeutung hat er eigentlich noch in diesem Bereich? Marcy muss erst ihr Mikro einschalten. Also man kann das reale Leben natürlich nicht kontrollieren. Was würde passieren, wenn man Trump beseitigt und dann käme Vance? Also die Bedeutung von Trump oder die ganze Bewegung ist sehr viel größer als tatsächlich Trump. Da sind noch ganz andere vor ihm gekommen, wo der Faschismus sozusagen wieder aufschwungen hatte. Und ich glaube, McCain hat sich damals wirklich auch gefürchtet. Das war diese Frau, die plötzlich auf der Bühne auftauchte und die man endlich entfesselt hatte sozusagen. Und das sind einfach Dinge, die auch nicht über Nacht eintreten. Das erfolgt alles schriftweise. Und das Abnormale zu normalisieren ist eine große Fähigkeit. Die Amerikaner sind darin auch besonders gut. Die alltägliche Waffengewalt zum Beispiel, die Europäer wären entsetzt darüber. Wir haben die höchste Pro-Kopf-Waffenbesitzrate, die es überhaupt in der Welt gibt. Und die Amerikaner können sich überhaupt nicht vorstellen, dass andere darüber vollständig entsetzt sind. Und die Regierung erkennt darin natürlich auch eine Chance, Gewalt selber hochzuschrauben. Und das ist eigentlich sozusagen eine Situation, in der der Boden schon vorbereitet war. Und ich schließe mich Nora an. Man kann nur mit Solidarität gegen eine Atomisierung vorgehen. Also, dass jeder so in seinem eigenen Bereich nur aktiv wird. Und diese Solidarität, die in Polen eingetreten ist, die war wie ein Wunder, dass alle Menschen zusammengekommen sind. Alles, was sie trennte, überwunden haben, das war wirklich der Beweis, dass wir als Menschen die Fähigkeit dazu wirklich haben. Deswegen war ich auch damals von der Revolution in der Ukraine so beeindruckt im Jahr 2013, 2014. Die Tatsache, dass so etwas immer wieder geschehen kann, zeigt doch einfach, dass wir es in uns tragen. Ja, ich glaube, das war wirklich sehr mächtig. Das hat man dann aber leider auch erleben müssen, dass die russische Reaktion entsprechend hart darauf folgte. Das war super gefährlich. Und da komme ich jetzt auch zur zweiten Frage von Marion. Die Heritage Stiftung, ist das nicht eigentlich die größere Bedrohung als Trump selbst? Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen beleuchten. In Europa sprechen wir sehr viel von dieser Heritage Foundation. Aber inwiefern ist sozusagen der intellektuelle und pseudo-intellektuelle Hintergrund von großer Bedeutung? Ist das in der amerikanischen Diskussion jetzt auch sehr bewusst oder herrscht da eher Unkenntnis? Das ist doch ganz offensichtlich die Grundlage für die Betätigung von Trump. Ja. Und ich weiß, dass wir eigentlich kaum noch Zeit haben. Also meine Arbeit konzentriert sich auf koordiniertes und nicht koordiniertes Chaos und was das tatsächlich mit den Menschen macht. Und da kann man jetzt auch nicht immer so einfach sagen, das war Leonard Leo oder das war Peter sowieso. Das sind sozusagen Missetäter, die dann aber auch groß gemacht werden durch diese ganze Online-Polemik. Die in den Social Media wird ja unheimlich viel gepostet. Musk postet sozusagen die gefährlichsten Posts für das moderne Leben und die modernen Werte. Musk ist da wirklich super gefährlich in meinen Augen. Aber man kann schlecht den Faschismus an einzelnen Personen festmachen oder die faschistischen Kampagnen. Die globale Freiheit ist geschrumpft, und zwar schon seit 19 Jahren, wie man wissenschaftlich hat herausarbeiten können. Und insofern gehört diese wachsende Autokratie in den USA eigentlich in das gesamte Bild hinein. Alle nennen es anders: Faschismus, Totalitarismus, Autokratie, wie auch immer. Es sind meistens Männer, meistens auch weiß, und sie diskriminieren ganz aktiv gewisse andere Gruppen in der Gesellschaft, und wir sind da viel zu passiv und lassen das erstmal alles so an uns vorbeiziehen. Und wir sind auch total abgelenkt davon. Ja, also ich glaube, hier stellt man eben auch fest, dass einfach so wahnsinnig viel auf einmal geschieht. Und Steve Bannon hat das tatsächlich ja auch perfekt genutzt, weil er dafür gesorgt hat, immer in Aktion zu sein, immer bekannt zu sein und immer an vorderster Front auch aufzutreten. Und wenn man jeden Tag ein neues Thema aufbringt, heute sind es die Lateinamerikanerinnen, am Tag danach ist es dann eine andere Gemeinschaft, die in die Schusslinie gerichtet. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Hinweis. In den letzten 5 Minuten möchte ich noch mal eine Frage hier stellen zur Rechtsstaatlichkeit. Und da möchte ich noch mal auf Jakob zurückkommen. Wie bekämpft man jemanden, der Gerichtsentscheidungen einfach übersieht, der sich über die Rechtsstaatlichkeit hinwegsetzt? Wie geht man dagegen vor? Die extreme Rechte in Polen hat das ja vorbildhaft vorgezeigt, wie der Artikel 7 ausgehebelt wurde. Und das hat ja schon ganze Verfahren gegeben auf europäischer Ebene gegen Polen. Aber in deiner Erfahrung, auch mit Blick auf 2023, wie ist es denn da gelungen, gegen eine Regierung zu kämpfen, die sich darüber hinweggesetzt hat? Ja, das war in der Tat sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es wird auch noch schwieriger werden, wenn wir einen neuen Präsidenten bekommen. Trudeau war ja nicht daran so interessiert. Aber Karolin Nawrocki würde von einer kooperativen Haltung zu einer ganz offen feindlichen übergehen. Die Partei Recht und Gerechtigkeit hat ja den Verfassungsgerichtshof quasi ausgesetzt. Der war dann ein dysfunktionales Gremium. Es wurde sehr viel Zweifel geäußert an der Gerichtsbarkeit, und es gab dann auch überhaupt gar keinen Verfassungsgerichtshof mehr oder obersten Gerichtshof mehr, der tatsächlich generell anerkannt wurde im Land. Und das nächste Problem war natürlich die Ernennung der Richter. Von einem besonderen Rat wurden die ernannt, und die Zusammensetzung dieses Rates allein schon widersprach womöglich der polnischen Verfassung und auch dem europäischen Recht. Andrzej Duda hat sich geweigert, ein Gesetz zu unterzeichnen, das diese Situation behoben hätte, und hat dann letztlich den Zweifel an den Richtern damit nur noch aufrechterhalten. Und in der regierenden Koalition wurde das natürlich schon auch erwartet. Das Gleiche galt dann auch für die Medien. Nach dem Wechsel des Präsidenten konnte man dadurch auch noch mal andere Weichen stellen, aber in Polen ist die Position eines Präsidenten auch eine andere, nicht die gleiche Funktion wie des Präsidenten der USA, und er hat schon eine ganz große Bedeutung, weil er die Gesetze des Parlaments mit einem Veto belegen kann, und das ist dann schon auch verbindlich. Und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen wäre wahrscheinlich nicht möglich, denn wir haben Richter mit zweifelhaftem Ruf. Wir werden nicht, wahrscheinlich nicht erleben, dass das Verfassungsgericht wieder eingesetzt wird. Und tja, hier sehen wir doch aber auch wieder Parallelen. Das oberste Gericht ist sozusagen schon ein Problem auch der Vergangenheit, was man auch schon in der Trump-Regierung erfahren hat. Da gibt es noch viele weitere Punkte, die man jetzt anschneiden könnte. Aber wie seht ihr beide das? Die eine ist Anwälte, die andere hat eher einen wissenschaftlichen Ansatz dazu. Was ist hier, oder einen historischen, was ist eigentlich die Bedeutung der Gerichte? Werden die da tatsächlich wehrhaft sein und dagegen kämpfen oder nicht? Ja, also dazu kann ich also jetzt nichts besonders Weises antworten. Ich wollte erstmal nur eigentlich abwarten, was vielleicht irgendjemand sagen würde, aber die Rechtsstaatlichkeit, also ich liebe natürlich die USA und die Rechtsstaatlichkeit, und über viele, viele Jahre bin ich unglaublich schon besorgt, weil es diese koordinierte und organisierte Angriffe auf die Gerichtsbarkeit gibt. Über 1000 antifreiheitliche Gesetzesvorlagen sind eingebracht worden, und auf Staatsebene, auf Bundesstaatsebene sind sie auch umgesetzt worden. Da werden Beschneidungen aller Art von den Bürgerrechten vorgenommen, Demonstrationsrecht, selbst die Bücher, die man lesen kann im Schulunterricht und so weiter und so fort. Biden hat mehr Richter benannt als Trump in seiner ersten Regierung. Insofern sind wir eigentlich jetzt in einer stärkeren Position. Und insofern versuche ich aber, mich zu beruhigen mit all meinen Sorgen, und sage mir, viele von den festen Polen unserer Rechtsstaatlichkeit existieren noch. Und ich gucke mir andere Länder an. In den Philippinen sind mehr Anwälte ermordet worden als JournalistInnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dieser Zeit, dass man die Justiz zersetzt. Die Anwälte oder die Justiz ist sozusagen die wichtige Richtschnur. Wir erheben die Klagen und die Richter entscheiden darüber. Und wenn ich mir das anschaue, wie das in den Landesgerichten oder in den Kreisgerichten jetzt verhandelt wird, dann ist das manchmal auch sehr besorgniserregend. Und man könnte sich vorstellen, dass hier auch mit Racheakten zu rechnen ist, wenn Richter versuchen, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Wir sind nicht hoffnungslos, aber es gibt Bereiche in unserer Gesellschaft, die einfach tragend für die Demokratie sind und die jetzt von superreichen Akteuren angegriffen werden, von sehr übermächtigen Personen, und die versuchen, die Schwachpunkte zu finden. Jetzt haben sie zunächst versucht, die Journalisten und Journalistinnen auszuschalten. Als nächstes sind es dann die Richter und auch die Anwaltskanzleien sind dann. Und wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren uns nochmal fragen müssen, was es bedeutet, Mut zu beweisen, um tatsächlich sich zu verteidigen. Und das ist wichtig für eine Demokratie.
Den Abschluss für Marcy. Nicht zur Rechtsstaatlichkeit, aber es ist auch eine sehr wichtige Frage von Bärbel Winkler. Was können Deutsche und Europäer wirklich tun, um die demokratischen Bewegungen in den USA und an anderer Stelle und an Orts zu unterstützen? Wie können wir helfen? Praktische Solidarität, wie kann das aussehen? Nicht, dass alles in Europa so viel besser ist, aber Solidarität geht ja in beide Richtungen, es ist keine Einbahnstraße.
Well, first of all, I would say that
zunächst mal, also unter anderem war ja dieser Bankrott des obersten Gerichtshofs eine Katastrophe, da jetzt Trump einige Richter auch nennen konnte. Es hat schon 2010 mit dem Urteil Citizens United angefangen zusammenzubrechen, wo man tatsächlich festgestellt, dass man, wenn man nur genug Geld ausgeht, die amerikanischen Wahlen kaufen kann. Und jetzt haben wir die Abtreibung. Also im letzten Sommer waren ja viele Katastrophen, aber das Schlimmste war eben die Situation, dass Trump überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, auch nicht wegen dem gewalttätigen Aufstand in der Hauptstadt, Mobs. Und jetzt haben wir diese ganzen Richter, die sich da einreihen. Justice Former hat gesagt, Mahmoud Khalil muss zurück und Garcia muss zurückgeholt werden in den USA. Und die Trump-Verwaltung sagt, machen wir nicht. Wir ignorieren einfach die Richter. Und jetzt haben wir diese sui generis Situation. Die Gerichte machen eigentlich das, was sie ist ihre Aufgabe ist, aber die Exekutive ignoriert sie einfach. Und das ist natürlich verfassungswidrig. Und die Frage ist dann, wird irgendjemand dann zur Gewalt greifen? Die Verwaltung sagt, uns ist das Gesetz egal. Und das Letzte, was ich vielleicht noch sagen möchte, als Amerikanerin, die auch bei vielen Demonstrationen dabei war in den USA, aber auch in Polen, wenn ich dann manchmal da bin, auch wenn ich keine Polin bin. Aber ich war auch bei dem Frauentag 2017 mit meinen zwei kleinen Kindern in New York, und da hat man wirklich das Gefühl, es gibt so viele Menschen auf der Straße. Da denkt man, das kann in den USA eigentlich nicht schiefgehen, denn es gibt so viele, die sehen, was schiefläuft und dagegen protestieren. Das gleiche Gefühl hatte ich in Warschau auch. Massive Demonstrationen gegen die Versuche der WS, die Judikative zu unterminieren. Und Polen ist da den USA sehr ähnlich. Man hat wirklich eine Bevölkerung, die eigentlich in der Hälfte halb gespalten ist. Und die Frage, ob jetzt die Demokratie überleben kann, hängt an dieser ganz kleinen Marge von unentschiedenen Wählern. Und es gab diese Schlagzeile nach diesen massiven Demonstrationen in Warschau, wo ich zufällig dabei war, auch mit meinen Kindern. Schlagzeile war, Polen ist noch nicht verloren. Und es gab eben so viele Leute auf der Straße und dachte man, ja, da gewinnen die Guten auf jeden Fall. Das ist der Sieg. Aber nein, es gibt eben immer noch diese kleine Marge, die dafür sorgt, dass die rechten Populisten doch an der Macht bleiben. Und Nawroski hat ja wirklich um nur Haaresbreite gewonnen, genauso wie Trump. Es sind wirklich nur ganz wenige Stimmen, die da den Ausschlag geben. Das ist die Quelle der Hoffnung und auch die Schwachstelle zugleich. Vielen Dank. Und ich habe ja auch eine Gänsehaut bekommen, als Jakob angefangen über Polen zu sprechen und wie eng das miteinander zusammenhängt. Und jetzt hast du das auch angesprochen, aber ich schöpfe auch Hoffnung. Denn die Frage von Bärbel, also wichtig ist, dass man Nachrichten weiterverbreitet, dass man über die Themen spricht, sich austauscht, auch im europäischen Sinne dann Druck ausübt auf die europäischen Regierung, die Kommission, dass sie klar Positionen beziehen gegen Trump. Also den Informationskrieg haben wir ja schon angesprochen und die sozialen Medien, Trump, Musk und die anderen üben da ja aktiv Druck aus auf die EU, dass sie unser digitales Recht nicht durchsetzen und nicht gegen Desinformation und Hassrede vorgehen sollen. Muss man also weiterhin Zuckerberg und Musk freie Hand lassen soll. Also die Frage, was können die Europäer tun? Ja, wir können unsere Macht nutzen. Das ist die EU, das Gesetz, das Recht in der EU, dass man hier eben zusammenkommt und darüber dann ein sehr starker Akteur sein kann. Und dann eben auch sich gegen einen Autokraten wie Trump stellen kann, mit Gewicht. Also das ist das, was wir aktiv in Europa, denke ich, machen können, dass wir uns einsetzen für diese Dinge, dass wir eine starke europäische Antwort wollen auf das, was Trump macht, gerade was diese Informationsfront angeht. Mehr Zeit haben wir leider nicht. Es war wirklich wieder so wunderbar, natürlich auch betrüblich, aber es waren wichtige Informationen. Danke, dass ich euch die Zeit genommen habe. Insgesamt waren es so über 2000 Leute wahrscheinlich und danke an die drei Gäste. Danke, sagt Max, auch an die Dolmetscher, die ja wieder viele schnelle Redner hatten, aber sehr, sehr interessante Redner. Und danke, danke für die Aufmerksamkeit. Und wir werden auf jeden Fall über das Thema und viele andere Themen auch nochmal sprechen und sehen uns wahrscheinlich bald wieder. Passt auf euch auf eure Familien und bleibt sicher. Und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem Europe Calling wieder. Schönen Abend, schönen Tag, unterschiedliche Zeitzonen, da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Vielen Dank.
Bye.